Kurznachrichten.
Unserem heutigen Dossier wollen wir den Namen geben: Krieg ist scheiße.
Krieg ist scheiße.
Krieg ist scheiße.
Krieg ist scheiße.
Und nun das Dossier.
Bei einer Aussage dieser Art laufen wir nicht Gefahr, gleich zu Beginn uns intellektuell zu überfordern. Interessant aber, von wem diese Aussage stammt. Ein gewisser Kamerad Thomas Gast. In den Weiten des Internets betreibt er einen nicht ohne Erfolg agierenden YouTube-Kanal. 176.000 Abonnenten folgen mittlerweile 1690 Videos. Wer Gast selbst ist, erklärte er vor nicht allzu langer Zeit in einem Interview. Geboren 1961, Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners im oberfränkischen Bindlach, ehemaliger Soldat, Fallschirmjäger, dann wechselte er zur französischen Fremdenlegion. Seit 2017 veröffentlicht er Videos zu Themen Fremdenlegion, Bundeswehr, Natursport und Survival. Also Überleben im Freien. Etwas, offen gesagt, worauf ich nicht scharf bin. Zunächst nach dem Besuch der Realschule absolvierte er eine Ausbildung zum Fleischer, was ja schon ein bisschen zur Armee passt. Da kann er sicher das im Freien erkämpfte Reh weitemännisch zerlegen. Aber wir wollen nicht scherzen. Gast sitzt sehr aufrecht im Sessel, trinkt gerne Kaffee und wirkt wie jemand, der einem beim Händedruck wenigstens einen Knochen bricht und bei Umarmung mehrere Rippen. Wie fachkundig vermag ich als Nicht-Fachkundiger nicht hundertprozentig einzuschätzen. Er beobachtet kritisch unser Kriegsgeheul wider Russland und ergeht sich aus den Weiten Schwedens in Analysen, denen zumindest eine Militärbasis zugrunde liegt und die nicht selten schlüssig auf mich wirken. Aber wollen wir ihn erstmal selbst erzählen lassen.
Ja, wie kommt man als Deutscher auf die Idee, Legionär zu werden? Das ist eine gute Frage. Vor allem heutzutage. Es sind sehr, sehr wenige Deutsche in der Fremdenlegion. Die Deutschen machen im Augenblick so 2-3% der Gesamtstärke von der Legion aus.
Das war ja mal viel mehr.
Oder die deutschsprachigen. Ja. Da muss man die Schweizer noch dazu zählen, die Siebenbürgner und dann die eigentlichen Deutschen. Ja. Und die Österreicher auch noch. Das war mal viel mehr, ganz klar. Aber es sind im Augenblick sehr, sehr wenige Deutsche in der Fremdenlegion. Zu meiner Zeit, ich habe engagiert 85, waren es ein bisschen mehr. Ich möchte mich daran erinnern, mein erstes Regiment, in dem ich dann war, mein erstes Kampfregiment. War in Französisch-Guyana, 3. Regiment étranger d'infanterie, ja, oder 3. Fremden-Infanterie-Regiment. Da waren gefühlte 25% Deutsche noch.
Ja. Wow.
Aber jetzt mal, um auf die Frage einzugehen, wie kommt man als Deutscher zur Legion oder was motiviert einen zur Legion zu gehen? Das habe ich neulich wieder erklärt bei einer Lesung. Ich habe mir die Frage gestellt, was willst du vom Leben? Was stellt für dich das Leben dar? Dann habe ich angeschaut, was machen meine Bekannten, was machen meine Freunde, wie leben meine Verwandten. Ja? Und die leben alle so, jetzt die Männer vor allem, die leben alle so in einem Hamsterrad drin. Ja? Früh aufstehen, zur Arbeit gehen, Mittagessen, weiterarbeiten, abends heimkommen, Dinner, Familie, Fernsehen schauen, ins Bett gehen, schlafen, früh aufstehen.
Wobei manche auch das weniger spannendere Leben zu schätzen wissen. Wie kam Gast von der Fallschirmjägerei zur Fremdenlegion?
Das war nicht der einzige Grund, warum ich dann zur Legion bin. Ich war im Fallschirmjägerbataillon 252. Dann kam die Umgliederung auf Heeresstruktur 4, dann war ich im Bataillon 253, also Grundausbildung in Kalf, in der Graf Zeppelin-Kaserne. KSK-Leute kennen die Kaserne. Ja. Dann rüber nach Nagold und habe dann die ganzen normalen Lehrgänge gemacht, Springer-Lehrgang, Unteroffizierslehrgang und so weiter und so fort. Alle an der Luftlande- und Lufttransportschule in Altenstadt. Und ich wollte immer einen Einzelkämpfer-Lehrgang machen oder den Freifaller-Lehrgang machen. Ja. Und da hat mein Hauptmann gesagt zu mir, das war der Hauptmann Monauni, sehr fähiger Offizier, Gast, wenn Sie den Freifaller wollen, dann machen Sie erst den Einzelkämpfer.
Ja.
Da musstest du durch. Dann habe ich den Einzelkämpfer-Lehrgang gemacht. Im Sauwald, die Alten kennen den Sauwald noch. Und dann durfte ich zum Freifaller. Beim Freifaller habe ich 17 Sprünge gemacht. Wir waren schon oben auf 5000 Meter. Hatte dann einen Unfall. Und war dann quasi sprunguntauglich. Da haben die Ärzte gesagt, wenn sie weitermachen mit dem Springen, dann kommt vielleicht irgendwann der Rollstuhl raus. Und das fiel dann auch gleichzeitig mit der Situation, dass als Fallschirm Jägerfeldwebel kaum Planstellen gab damals. Mhm. Ja, man wollte mich zu den Fernmeldern schicken. Und da habe ich gedacht, okay, so quasi sprunguntauglich, droht die Versetzung zu den Fernmeldern, weil es keine Planstellen gibt? Nö. Also wenn schon Soldat dann richtig.
Ja.
Und für mich damals, zu der Zeit, das war so im Jahr 83, Soldat bei der Bundeswehr, das waren falsch Fallis oder Fernsperr und nichts anderes. Ich habe gesagt, nee, tschüss, ich packe meine Koffer und gehe.
Ja. 1983 lernen mit Schlager Herbie Hancock Rocket, ein Jatzer, der einen weltweiten Techno-Hit hatte.
Krieg ist scheiße.
Dennoch militärisch und kriegstüchtig genug. Unser Dossier mit Thomas Gast.
Das Dossier. Wir hatten neulich die Aussagen eines Präsidenten Emmanuel Macron, der eben sagte, dass es durchaus möglich sei, dass NATO-Truppen allen voraus die Armee Française vielleicht in die Ukraine einrücken könnten, um dort an der Front gegen Russland zu kämpfen.
Gehen wir mal ans Eingemachte. Ein aktueller Beitrag von Thomas Gast zu den sportlichen Vorschlägen Emmanuel Macrons.
Ich gebe euch mal 4 Gründe, warum das ordentlich in die Hose gehen kann. Der Grund Nummer 1 wäre die atomare Bedrohung.
Falls es jemand noch nicht weiß, Russland besitzt Atomwaffen.
Ich habe es oft genug gesagt und das Gesagte muss so lange wiederholt werden, bis jeder es versteht. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Wir haben nur eine Welt und die kann vernichtet werden. Russland ist die modernste und stärkste Atommacht der Welt. Wir haben in Russland bald Wahlen. Putin wird mit 100%iger Sicherheit wiedergewählt. Die Russen mögen starke Männer. Russland mag starke Politiker. Jetzt sind die Wahlen für mich so eine Art Knackpunkt, vielleicht so eine Art Gamechanger, auch was den Krieg betrifft. Viele Menschen in Russland, ich spreche jetzt nicht von den Bürgern, nicht von den ordinären Bürgern, sondern vielmehr von Militärs und Politikern, die drängen den Putin so ein bisschen in die Enge und sagen ihm klipp und klar, lieber Präsident, wir haben Handlungsbedarf. Wir dürfen da nicht zuschauen, bis die NATO in ihre Stärke kommt, in ihre Kraft. Wir müssen handeln. Hat nicht Pistorius gesagt, dass die NATO 6-7 Jahre braucht, um so weit zu sein, dass sie sich vorstellen kann, Russland gegenüberzutreten? Und das ist genau der Tenor der NATO-Länder. Alle westlichen Politiker, die wollen Krieg um jeden Preis. Da hat man manchmal den Eindruck, man ist in einem Narrenhaus. Es kann also durchaus so weit kommen, dass nach der Wahl Putin im Zugzwang ist. Was hat er für Möglichkeiten? Gehen wir mal von einem nuklearen Erstschlag aus. Was gibt's da für die Russen? Welche Joker haben sie im Ärmel? Da wäre zunächst mal, die Belgorod ist das größte Atom-U-Boot der Welt. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht und da schauen wir mal rein. Was kann jetzt diese Belgorod? Die Belgorod taucht ab und sie ist weg. Man kann sie nicht aufklären. Wir wissen im Augenblick nicht, wo die Belgorod ist. Niemand weiß das. Und wenn sie wirklich mal auftaucht und wieder abtaucht, dann verschwindet sie von der Bildfläche. Das ist so und niemand kann da irgendwas dagegen machen. Die Amerikaner wissen nicht, wo die Belgorod ist und das ist eine ständige Gefahr. Was hat jetzt die Belgorod für Waffen an Bord? Die Belgorod hat vor allem 6 nuklear betriebene Torpedos. Poseidon hat eine Reichweite von 10.000 Kilometer. Und hier ist die Gefahr. In dem Augenblick, wo wir nicht wissen, wo die Belgorod ist, sie kann überall sein, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwo im Atlantik ist, dort lauert, vor der Küste Frankreichs oder vor der Küste der Vereinigten Staaten von Amerika, dann ist sie auf jeden Fall in der Lage, jede europäische und jede amerikanische Stadt zu striken mit einer dieser Poseidon. Und jetzt müssen wir eine Sache ganz klipp und klar festhalten, jeder Sprengkopf dieser Poseidon kann bis zu 100 Megatonnen Sprengkraft entwickeln. Das ist Wahnsinn. Also das ist die schlafende Gefahr, die lauernde Gefahr, von der wir nicht wissen, wie die Russen sie einsetzen werden. Was könnte uns denn noch drohen? Ihr habt sicherlich von diesen Hyperschallraketen gehört. Wir hätten zunächst mal die Zircon, Hyperschallrakete der Russen, und die Kinschal. Beide fliegen mit Geschwindigkeiten zwischen Mach 8 und Mach 12. Der Zircon sagt man eine Reichweite bis zu 1000 Kilometer nach und der Kinschal eine Reichweite bis zu 2000 Kilometer. Beide Waffen, also Zircon oder Kinschal, können mit nuklearen Sprengköpfen ausgestattet werden. Und ganz besonders die Kinschal, die ungefähr mit Mach 10 daherkommt, kann sogar Ausweichmanöver durchführen. Die NATO ist durchaus in der Lage, den Moment abzufangen, wenn diese Kinschal und Zircon hochsteigen, also wenn sie abgefeuert werden. Aber wenn sie mal in der Luft sind und auf maximal Speed beschleunigen, dann sind diese Raketen weg vom Fenster. Man kann sie nicht abfangen. Und die Radare erfassen diese Raketen meist nicht. Dann haben wir noch die Sarmat, auch genannt Satan 2. Das ist jetzt keine Hyperschallrakete, es ist eine Interkontinentalrakete. Das Besondere an der Sarmat-Rakete oder an Satan 2 ist, dass sie eine Reichweite von sage und schreibe 18.000 Kilometer hat. Sie kann jede
europäische Stadt erreichen. Damit ist aber noch lange nicht Schluss. Die Sarmat oder die Satan 2 kann 10 bis 15 nukleare Sprengköpfe mit sich führen. Soll ich es nochmal sagen? Reichweite 18.000 Kilometer. Sie erreicht jede Stadt in Europa. Und jede einzelne Rakete kann zwischen 10 und 15 nukleare Sprengköpfe mit sich führen.
Das entspricht übrigens ungefähr auch meinem Erkenntnis- und Ermittlungsstand, kann man sich im Internet zusammenlesen.
Das nächste Dilemma könnte sein, dass wir Zeuge davon werden, dass sich durch dieses aggressive Verhalten von Frankreich vis-à-vis Russland mehrere Fronten öffnen. Im Augenblick haben wir eine 1100 Kilometer lange Front in der Ukraine. Wir haben bereits eine zweite Front und die ist in Palästina. Wenn die Lage aber weiterhin eskaliert, kann es durchaus sein, dass sich noch die ein oder andere Front auftut, zum Beispiel in Afrika. Wir wissen, dass Russland in Afrika sehr aktiv ist und vor allem in den Ländern, die Frankreich gerade verlassen musste. Ich spreche hier von Mali, ich spreche von der Zentralafrikanischen Republik und ich spreche natürlich auch vom Niger. In allen drei Ländern ist Wagner am Werke. Und fragt euch mal, warum. Ob das jetzt in Mali ist, in der Zentralafrikanischen Republik oder im Niger, dort stehen Wagner-Soldaten. Und wenn jetzt NATO-Soldaten in der Ukraine einmarschieren, allen voran vielleicht die Fremdenlegion oder die Armee Française, wisst ihr, was dann in Afrika los ist? Dann ist die Hölle los. Dann öffnet sich dort eine dritte Front. Aktuell haben wir auf der Welt wie viel? Drei Großmächte. Das ist einmal Russland, das ist China und das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Frankreich tut aber so, als wäre es auch eine Großmacht. Also ich persönlich glaube, dass Frankreich sich da ein bisschen übernimmt oder zu wichtig nimmt. Nehmen wir mal an, NATO-Soldaten rücken in die Ukraine ein. Die NATO wollte Russland isolieren. Das ist ihr aber nicht gelungen. Russland hat durchaus starke Verbündete. Indien, Iran, China, Nordkorea. Wenn jetzt NATO-Soldaten in die Ukraine einmarschieren, dann wird Russland mit den genannten Ländern auf Solidarität spielen. Und dann kann es sein, dass wir an der ukrainischen Front nordkoreanische Soldaten sehen, iranische Soldaten sehen, chinesische Soldaten sehen und vielleicht noch Soldaten aus Indien. Seite an Seite mit den russischen Soldaten gegen die NATO. Wollen wir das? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, die Frage wäre eher, können wir das? Nein, das könnten wir nicht. Und warum wir das nicht können, das habe ich mehrmals betont. Die NATO ist erstens nicht in der Lage, einen Krieg von hoher Intensität über eine Woche hinaus zu führen. Und zum Zweiten wären unsere amerikanischen Brüder, ja, die wären irgendwo, keine Ahnung, adèche würde man sagen in Frankreich. Die amerikanischen Freunde wären gone with the wind, vom Winde verweht.
Wollen wir kurz aus den anstrengenden Erläuterungen verschwinden und uns in die Welt des Schlagers zurückziehen. Vom Winde verweht nun auch Monika Hauff und Klaus-Dieter Henkler Wind.
Mit dem Regen kommt der Wind, wenn die Wälder schweigen, wenn die Blumen müde sind und sich vor ihm verneigen.
Liebe Kriegstüchtige, nicht träumen, weiter mit Thomas Gast.
Wo finden eurer Meinung nach die nächsten Olympischen Sommerspiele statt? Ganz genau, in Frankreich, nämlich in Paris. Und jetzt lasst doch mal die Armee Française in die Ukraine einrücken. Wisst ihr, was da im Sommer los ist, im Juli, bei den Sommerspielen? Die Sicherheit in Frankreich wäre während dieser Olympischen Spiele nicht gewährleistet. Keinen einzigen Tag. Wir müssten, oder Frankreich müsste, jeden Tag mit Anschlägen rechnen.
Hand in hand we stand all across the land.
Lernen mit Schlager Koreana von den Olympischen Sommerspielen 1988. Hand in Hand. Oh ja, die Koreaner essen rohen Fisch. Sie sind sicher sehr agil. Und das sind ja hier die Südkoreaner. Es heißt ja nur Koreaner und nicht North Koreaner.
회의에서는 첫째 의정과 둘째 의정이 도의되었습니다.
첫째 백이 2013년 4월 4일.
Kommen wir aber noch einmal zu dem von Thomas Gast erzählten und dem Ausgangsspruch zurück.
Krieg ist Scheiße. Krieg ist Scheiße. Krieg ist Scheiße.
Und hören ihn nochmal aus seinem Leben sprechen.
Ich wollte nie ein Allerweltsmensch sein. Ja? Und was mich besonders motiviert hat, zu wissen, was steckt denn bei mir drin? Was habe ich im Sack?
Was habe ich im Sack, fragt der Fremdenlegionär. AD. Ich weiß das schon sehr, sehr lange. In meinem Sack. Oh, ich höre gerade die Redaktion. Es braucht keine weiteren Details. Dann kommen wir noch einmal zum wichtigen Thema zurück.
Krieg ist scheiße.
Und lassen den guten Mann nun seine Abschiedsworte sprechen.
Ich wünsche euch allen Gesundheit. Ich wünsche uns allen Schutz und Sicherheit. Ich wünsche euch all das, was ihr euch auch wünscht. Krieg ist scheiße. Amitié Legionär. Euer Thomas Gast. Ich bin da mal weg. Bis gleich. Ciao, ciao.
Was ich nicht vergessen darf zu sagen, die schmissige Musik, die ich dem Thomas Gast drunter geschoben habe, kommt vom Zentralen Orchester der NVA und ich grüße alle Hörer, die in der NVA gedient haben. Ich weiß, es sind einige. Kameraden, ihr wart friedenstüchtig.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Kommt gleich, wie der Mitteldeutsche Rundfunk haben wir berichtet über Ahmad Ahmad, der nette Syrier, dem die Arbeitserlaubnis entzogen war, damit er sich nicht zu sehr in Deutschland integriert, damit er, so Originaltext, aus dem Bundesgebiet entfernt werden kann. Der MDR-Bericht schlug Wellen und gestern berichtete man... Ahmad Ahmad darf weiterarbeiten bei Nutz Elektrotechnik.
Das freut mich unglaublich, dass ich wieder meine Genehmigung von meiner Arbeit gekriegt habe. Und ich würde mit meinem Team Montag los auf meine Arbeit gehen.
Beim MDR werden Sie sich jetzt alle als gute Menschen fühlen. Elektrotechnik Nutz hat einen dankbaren Mitarbeiter. Abgeschoben werden jetzt drei andere, die sich nicht wehren können und niemanden beim MDR kennen. Und Ahmad Ahmad, pass du auf, dass du dich nicht bald wiederfindest bei Florian Silbereisen, Volkslieder singend im Fernsehen, Rennsteiglied und so. Zu allem, that's Capitalism. Dachte gestern kurz an den Film von Mel Brooks, Life Stinks, das Leben stinkt von 1991. Hey, ich empfehle Hollywood. Tja, ich liebe jüdischen Humor, auch russischen Humor, dazu kommen wir gleich. Gestern dann schnell nochmal gegoogelt und gefunden beim Spiegel. Mel Brooks setzte im letzten Jahr im Alter von 96 Jahren seine verrückte Geschichte der Welt fort. Mittlerweile ist er 97 und bekam vor kurzem den Ehren-Oscar. Aber zur Geschichte mit Ahmad Ahmad. Auf nach Köln, es ist Freitag.
Allahu Akbar, Allah.
Kleine Audiodatei, Freitag, der 15. März 2024. In Russland beginnt heute die Wahl. Die Tagesschau macht auf die am stärksten manipulierte Wahl seit 30 Jahren. Warum nicht gleich Scheinwahl? Auf das intellektuelle Niveau der westlich-faschistoid-rassistischen Russophobie mag ich mich nicht herablassen, bin daher umso dankbarer für die Kollegen von Russia Today, die uns über die Wahl informieren, vor allem über Putins Gegenkandidaten. Die Tagesschau beleidigt diese als blass und zeigt ein weiteres Mal, dass sie zu Journalismus nicht mehr fähig ist. Zur heute beginnenden Wahl in Russland gleich mehr, zuvor kurze Meldungen. Australien nimmt die Finanzierung für das Palästinenser-Hilfswerk UNRWA wieder auf. Der hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Volker Türk, warnt vor einer Militäraktion in Rafah. Es berichtet der ORF. Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas ernennt Mohammed Mustafa zum neuen Ministerpräsidenten. Auch hier berichtet der ORF, bezieht sich auf die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Das spanische Parlament billigt eine Amnestie für katalanische Separatisten. Russische Medien berichteten, die jemenitischen Husi-Rebellen verfügen über Hyperschallraketen. Die USA wären in Alarmstimmung. Nach Aussagen des Tagesspiegel aus Berlin haben Politik, Verwaltung und Medien in der Corona-Pandemie viele Fehler gemacht. Man fordert Aufarbeitung. In Mecklenburg-Vorpommern hat eine Schülerin ein AfD-Werbevideo mit Schlümpfen auf TikTok gepostet. Auch nannte das Mädchen Deutschland Heimat. Daraufhin, so berichtet die Zeitung Junge Freiheit, rief der Direktor die Polizei. Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Christian Pegel, nannte dies angemessen und verhältnismäßig. Deutschland darf man nicht mehr Heimat nennen. Deutschland ist auch meine Heimat. Wie Gerhard Nief sang in den 80er Jahren im Fernsehen der DDR.
Hier meine Heimat, schlag ich keine Wunden. Hier meinem Fleisch und Blut, von dem ich bin. Auf diesem Land hat sich mancher geschunden. Das werf ich nicht für ein anderes hin.
Gerhard Neef, 1988 im Fernsehen der DDR, und so findet man sich wieder in einer fremden Welt. Heimat nicht mehr möglich, zum Glück gibt es Ersatzheimat.
Give us a credit.
Nicht vergessen möchte ich.
Ich wünsche Ihnen und allen Musliminnen und Muslimen weltweit einen gesegneten Ramadan.
Auch der dritte Testflug der gigantischen SpaceX-Rakete Starship ist fehlgeschlagen. Offenbar wurde sie bei ihrem Wiedereintritt, so die Tagesschau, in die Erdatmosphäre zerstört. Eines Tages soll sie Menschen, ob mit Heimat oder nicht, zu Mond und Mars befördern. Vergessen Sie Ihre Heimat. Mond und Mars, da liegt die Zukunft. Im Dossier hörten wir vom Beginn der Wahlen in Russland. Ja, und dazu jetzt ein Beitrag von Russia Today. Stark gekürzt, Roman Ziskin und Vadim Ivanov, Sie wissen.
Guten Morgen und herzlich willkommen bei Today. Mein Name ist Vadim Ivanov und es geht wieder los. Durch die Wahl des Staatsoberhaupts werden die Russen die Ausrichtung der Entwicklung des Landes in der Innen- und Außenpolitik bestimmen. Im Vorfeld der Wahl bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mehr über die Kandidaten und ihre Programme zu erfahren.
Die russischen Präsidentschaftswahlen 2024 stehen vor der Tür. Vier Kandidaten werden um das Amt kämpfen. Leonid Slutsky von der Liberaldemokratischen Partei Russlands, Nikolai Kharitonov von der Kommunistischen Partei, Wladislav Davankov von der Partei Neue Menschen und der Amtsinhaber Wladimir Putin, der als unabhängiger Kandidat antritt. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Kandidaten, angefangen bei Wladimir Putin. Während seiner Rede vor der Föderalversammlung hat der amtierende Präsident sein Wahlprogramm vorgestellt. Im Vordergrund stehen vor allem soziale Themen und die Verbesserung der Lebensqualität in Russland. So soll sich der allgemeine gesetzliche Mindestlohn bis 2030 fast verdoppeln. Ein weiteres Highlight des Wahlprogramms von Wladimir Putin ist die Entwicklung der Regionen, einschließlich der neuen Gebiete. Was den Ukraine-Konflikt angeht, hat Wladimir Putin erneut betont, dass Russland alles Nötige tun werde, um ihn zu beenden und die Sicherheit russischer Bürger zu garantieren.
Wir haben den Krieg im Donbass nicht begonnen, aber wir werden, wie ich schon mehrmals gesagt habe, alles tun, um ihn zu beenden, den Narzissmus auszurotten, alle Aufgaben der Sondermilitäroperationen zu lösen und die Souveränität und Sicherheit unserer Bürger zu schützen.
Einer von Putins Kontrahenten ist Leonid Slutsky, ein Abgeordneter der Staatsduma und Vorsitzender der Liberaldemokratischen Partei Russlands, einer der größten Parteien des Landes. Die Partei wurde fast 30 Jahre lang von Wladimir Zhirinovsky geleitet, der am 6. April 2022 starb. Einer von Slutskys Wahlkampfslogans lautet: Zhirinovskys Sache lebt weiter. In seinem Programm legt Slutsky einen besonderen Schwerpunkt auf die Entwicklung der Regionen.
Russland ist stark mit seinen Regionen und sie müssen noch stärker werden.
Der zentrale Punkt seines Wahlprogramms ist die Lösung der Ukraine-Krise. Leonid Slutsky schlägt vor, die russische Offensive zu verstärken, um einen baldigen Sieg zu erringen. Wir wenden uns nun Nikolai Kharitonov, dem Kandidaten der Kommunistischen Partei. Der Hauptslogan seines Wahlprogramms lautet: Wir haben mit dem Kapitalismus gespielt. Und das reicht. Kharitonov setzt sich vor allem für einen friedlichen und demokratischen Übergang Russlands auf den Weg der sozialistischen Entwicklung ein. Der Schwerpunkt seines Wahlprogramms liegt auf sozialen Themen wie der Senkung des Rentenalters auf 55 Jahre für Frauen und 60 Jahre für Männer. Außerdem ist es geplant, den jungen und kinderreichen Familien beim Erwerb ihres ersten Eigenheims zu helfen. Laut Kharitonov ist es notwendig, die Erfahrungen aus der Sowjetunion zu nutzen, als viele Menschen ihre Wohnungen vom Staat erhalten haben. Das Wahlprogramm von Nikolai Kharitonov enthält keinen direkten Hinweis auf die militärische Sonderoperation. Im Bereich der Sicherheit schlägt er vor, die Unternehmen der Rüstungsindustrie zu stärken. Wladislav Davankov, der jüngste Kandidat auf der Liste, gehört der Partei Neue Menschen an. Letztes Jahr kandidierte er für das Amt des Bürgermeisters von Moskau, wo er den vierten Platz belegte. Davankov ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und hat sich an einer Reihe von sozialen Projekten beteiligt. Zur Beilegung des Ukraine-Konflikts sagte Davankov in der Debatte, er habe bei seinen Reisen durch Russland keine Befürworter einer weiteren Eskalation getroffen. Aus diesem Grund strebt er Frieden und Verhandlungen an, betont aber, dass die Bedingungen Russlands erfüllt werden müssen. Das Allrussische Zentrum für die Erforschung der öffentlichen Meinung hat auf seiner offiziellen Webseite eine Prognose veröffentlicht. Der amtierende Staatschef Wladimir Putin könnte bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen 82% der Stimmen erhalten. Nikolai Kharitonov und Wladislav Davankov könnten jeweils 6% der Stimmen erhalten, während Leonid Slutsky etwa 5% der Stimmen bekommen soll.
Das waren die TD-Nachrichten. Mein Name ist Vadim Ivanov.
Eins sag ich mal zu dem Thema. Wladimir Putin wird ein Wahlergebnis einfahren. Ob es 80%, 70% oder 60% ist, vielleicht sind auch 10, 15% manipuliert oder Schein. Es wird stärker sein als die meisten Wahlergebnisse der westlichen Politiker. Daran habe ich keine Zweifel. So viel kann man nicht betrügen bei keiner Wahl. Und die Frage, ob man in Russland über westliche Sichtweisen informiert ist, beantwortet Gabriele Krone-Schmalz, ein aktuelles Video vom Westend Verlag.
Das kommt an und da ist auch eine gewisse Verletzung und Enttäuschung zu spüren. Oder um es auch ganz brutal zu sagen, dass Menschen den Kopf schütteln und ziemlich angefasst sind bei der Vorstellung, dass auch deutsche Panzer wieder in der Ukraine rumfahren. Sowas zum Beispiel.
Der Krieg muss nach Russland getragen werden.
Wenn man die Kontrolle haben will und das nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen.
Paus nochmal abgelehnt. Danke, Kanzler.
Marcello, herzlichen Dank. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
Wetter. Das Wetter heute ganz schön, dann wird es merklich kühler. Wetter schön, aber...
Krieg ist scheiße.
Danke.
Machabu. Alternative Music.